Womit ich eigentlich starten wollte, für mich ein fantastisches Bild zum Thema versöhnt, ist das. Der alte und der neue Präsident Südafrikas, das ist schon länger her, 1994 war das, wie Nelson Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis saß, weil er gegen Apartheidspolitik gekämpft hat, jetzt Versöhnung zelebriert mit Willem de Klerk, seinem Amtsvorgänger, der wohl auch am Schluss die Partei geöffnet hat, aber davor jahrelang unter diesem programmatischen Duktus der Apartheid Politik gemacht hat und das Land geführt hat. Und Nelson Mandela hat diese unglaubliche Größe, einem Mann, der für das steht, was ihn so viele Jahre seines Lebens gekostet hat, mit ihm, ihn seine Hand zu nehmen und mit ihm die Hand in die Höhe zu strecken und zu zeigen, wir sind versöhnt. Das ist das Signal. Wir sind versöhnt. Das Alte und das Neue. Das, was viel Unrecht geschaffen hat, aber jetzt auch beseitigt ist. Wir sind versöhnt. Heute wollen wir den 32. Psalm unter diesem Stichwort angucken. Versöhnt. Es geht jetzt nicht um die Versöhnung zwischen Mensch und Mensch, wobei es um die auch immer geht und ich danach auch nochmal darauf zurückkomme. Es geht um die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und ich lese euch zu Beginn den Psalm mal vor. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viele Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle ihr Frommen. Also als ich das zu Anfang durchgelesen habe, den Psalm, dachte ich, was für ein Durcheinander. Was für viele Sachen da zusammenkommen. Und wie soll das denn irgendwie alles zusammenpassen? Und je mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, dachte ich, boah, da könntest du so viel drüber sagen, aber du hast ja nur eine gewisse Zeit für eine Predigt, du musst dich ganz schön beschränken, denn da steckt so viel drin. Der Psalm ist in seinen Hauptlinien eigentlich ein Danklied. Und er ist ein sogenanntes weisheitlich geprägtes Danklied. Weisheitlich bezieht sich auf eine Richtung damals, eine Unterrichts-, eine Lehrrichtung, kann man sagen, sowas wie Wissensvermittlung in ganzheitlichem Sinne. Natürlich weniger so in der Grundschule, sondern mehr so für die Köpfe der Länder und für die Leute, die viel Verantwortung trugen. Es ging darum, Naturwissenschaft und Ethik zusammenzubringen in diesem weisheitlichen Ansatz, das zusammenfließen zu lassen mit der Frage, wie kann man ein glückliches, ein sinnvolles und gelingendes Leben führen? Und dabei geht es dann nicht darum, du musst das so und so machen, sondern dass man die Gesetzmäßigkeiten des Lebens aufspürt. Wie ist das denn, wenn man so reagiert, was passiert dann? Dass man einfach guckt, wie läuft das im Leben alles zusammen? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen und was ist dann eben das Beste für uns zu tun? Interessanterweise liegen diese Gesetzmäßigkeiten des Lebens alle in dem Raum, den Gott für uns mit seinen Geboten abgesteckt hat. Das heißt, Diese Gesetzmäßigkeiten gehören zu den Geboten Gottes, aber man kann sie auch erfahren, ohne Gott zu kennen. Das ist vielleicht ein Weg zu Gott. Die Gesetzmäßigkeiten sind manchmal so seltsam und funktionieren dann doch, dass man sich wundern muss und fragen muss, was ist der Hintergrund? So startet der Psalm mit zwei doppelten Preisungen. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Auch dieses Bild bringt schon eine Räumlichkeit mit sich, denn wenn man übertreten kann, dann ist damit eine Linie oder eine Grenze schon mal im Wort drin, eine imaginäre Linie. Sich aus dem von Gott gesicherten Terrain herausbegeben in ungeschütztes Gelände, wo eben anderes Recht herrscht als das Göttliche, was für uns gut ist, das mag wohl eine Gefahr sein. Es ist eine Übertretung. Gottes Gebote sind sozusagen die Grenzsteine dieses Gebiets, die sagen bis hierher und nicht weiter. Weiter sollst du nicht gehen, denn dann verlässt du eben die für dein Leben und für das Leben von anderen Menschen gesicherte Zone, die Gott gesichert hat. Und das zieht Schaden nach sich und damit auch Schmerz. Schmerz nicht nur für dich, sondern auch für Gott, den es schmerzt, was du tust, weil du ihm am Herzen liegst. Da die zwei Sätze, die hier ausgesprochen werden, Preisungen sind, geht es also nicht um das Negative, sondern es geht um das Positive. In die positive Richtung, die Hoffnung, die hier ausgesprochen wird, die geht in die Richtung Vergebung. Und die Vergebung wird in diesen ersten beiden Versen gleich dreifach umschrieben, nämlich Übertretung wird vergeben. Und das bedeutet hier im Wortlaut, sie wird aufgehoben und weggetragen. Also das ist was ganz Greifbares. Übertretung ist nicht nur eine Idee, sondern es ist etwas regelrecht, was man fast anfassen kann. Wenn du diesen Raum übertrittst, den Gott dir als Schutzraum gibt, dann passiert da was und das ist so greifbar, als ob du es hochheben und wegtragen kannst. Das zweite ist, Sünde als fehlerhaftes Handeln oder Denken wird bedeckt. Und das meint im Wort, es wird ausgewischt, so wie mit einem Tuch die Kreide an der Tafel ausgewischt wird. Die Sünde stand da und wird weggewischt. Und das dritte, Schuld, die begangen wurde, wird nicht angerechnet. Du wirst darauf nicht festgenagelt. Das hast du gemacht, also jetzt kommt die Rechnung. Also was uns von Gott trennen kann, wird weggetragen, wird ausgewischt, wird nicht angerechnet. Wohl dem, der das in seinem Leben erfahren kann. Aber das ist eben kein Automatismus, keine billige Gnade, würde Luther sagen. Es kommt auch auf meine innere Haltung dazu an, nämlich wohl dem, in dessen Geist kein Falsch ist. Und Falschheit meint hier die gesamte innere Haltung, meint Willen und Gemüt. So haben wir in den zwei Preisungen, also den ganzen Psalm schon positiv zusammengefasst, wohl also dem, der sich nichts vormacht und damit die dreifache Vergebung Gottes genießen kann. Genießen ist die Überschrift des Psalms in der Lutherbibel. Da heißt es, die Freude der Buße. Da gibt's was, was man genießen kann. Und wie diese Klärung zwischen mir und Gott, die Vergebung, die ich dann genießen kann, die Versöhnung, wie das geschieht, das muss der Psalm jetzt aber erst noch erklären. Und damit kommen wir wieder in so ein weisheitliches Fahrwasser. Der Wunsch ist, ein glückliches, sinnvolles und gelingendes Leben zu führen. Aber wie sind hier die Gesetzmäßigkeiten, die man sogar nachvollziehen kann, ohne dass man an Gott glaubt? David sagt im Psalm, das merkst du ziemlich schnell. Wenn du die Dinge, die nicht gut sind, und du weißt, dass sie nicht gut sind, bei dir behältst, dann wird dich das fertig machen. Du merkst es allein schon deswegen, weil du rumjammerst, nicht vor anderen. Aber es macht dir so viel aus, dass du vor dir selbst immer wieder rumjammerst. Was ist da schon wieder gewesen? Wieso habe ich jetzt das so gemacht und habe es nicht anders gemacht? Mensch, bin ich blöd gewesen. Ach, da war was, das hätte ich ganz anders machen sollen. Und dann geht's auch gern weiter in die Richtung, ach, was bin ich doch für ein armes Würstchen. Und wenn der oder die ganz anders gehandelt hätten, dann wäre ich ganz anders rausgekommen. Wieso ist das jetzt so und nicht anders? Ich vermute, wir kennen alle diese Fragen, diese Selbstzweifel einerseits, aber auch das Hadern mit den misslungenen Dingen. Und im Text heißt es jetzt weiter, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Die frühere Sünde von David ist das eigentliche Thema, also dieses Psalms. Und deswegen gehört der Psalm auch in die Reihe der sogenannten sieben Bußpsalmen. Ein großes Problem ist offensichtlich, dass wir Menschen ganz allgemein zuerst mal dahin kommen müssen, Schuld vor Gott, also eine Trennung von ihm, auch solche zu benennen. Und zumindest bei David hat es ein gewisses Leiden erst gebraucht. Der musste erst so ein bisschen durchgeknotet werden und durchgeknetet und durchgearbeitet. Zwischenmenschlich ist das ja auch genauso. Ganz oft, dass wir sagen, ach, was ist mir wieder Schlimmes passiert? Und wenn der nicht das gemacht hätte oder die jenes, dann wäre das ganz anders. Ich bin wieder mal nur das Opfer. Wir machen uns so gern zu Opfer, weil das ist das Bequemste und das ist das Einfachste. Und das tut mir auch am wohlsten in der Seele. Ich Armer, irgendeiner muss mich ja streicheln. Dann mache ich das selber, weil die anderen so böse sind. So scheint es auch eine Bewegung zwischen Gott und mir zu geben, dass ich mich selbst vor Gott rechtfertige. Ja, eigentlich bin ich ja schon in Ordnung. Ich bin ja nur ein Mensch und Gott ist halt Gott. Der ist sowieso viel größer als ich. Und Gott ist ja auch die Liebe. Und wenn Gott jetzt nicht das oder jenes oder ein drittes zugelassen hätte, dann wäre es ja doch viel anders gekommen. Und schon wieder wälze ich alles von mir weg und suche erst gar nicht bei mir, sondern suche gleich bei Gott. David erklärt uns, das habe ich auch so gemacht, bis mein Leidensdruck riesig war. Ich habe die Fehler bei Gott gesucht und das hat was mit mir gemacht. Es hat mich ausgelaugt. Es hat mich meine Kraft gekostet. Ich war nicht der, dem es wohlgetan hat, weil ich mich immer selbst getröstet und gestreichelt habe, sondern ich war der, der dabei fast vertrocknet ist. Das ist ganz schlimm gewesen. Es war richtig dürr in mir. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Und diese Selbstanalyse ist weisheitlich. Dinge, die schlecht gelaufen sind, sollten wenigstens von meiner Seite her geklärt werden, sonst machen sie mich langsam, aber stetig fertig und trocknen mich aus. Und das muss gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, das muss gar nichts mit Gott zu tun haben. So läuft das bei uns. Das ist die weisheitliche Erkenntnis, nicht nur zwischen mir und Gott, sondern auch zwischen mir und meinem Nächsten und den Umständen, die auf mich zukommen und in denen ich stehe. So kann ich vielleicht sogar umgekehrt fragen, wieso bin ich eigentlich innerlich so vertrocknet? Das ist ein ganz menschlicher Ansatz. Das ist ein Ansatz, da brauche ich gar nicht fromm sein. Da kann ich einfach mal fragen, wieso bin ich eigentlich so vertrocknet? Und dann kann ich weiter fragen, in meinem Glauben, gibt's da was zwischen mir und Gott, was mich hier so vertrocknet hat lassen? Die Gefahr ist hier natürlich, dass man auf so eine Werkegerechtigkeit aufspringt und sagt, jetzt musst du nur das machen und dann muss Gott so und so und so handeln. Und da bin ich schon wieder in dieser Schleife drin, dass ich weiß, wie Gott handeln muss. Gott muss dann den Graben aufheben. Aber das lasse ich jetzt einfach mal beiseite, das ist nicht mein Strang. Ich will, wie der Psalm auch diesem Thema mal weisheitlich nachgeht, das auch tun, weisheitlich dem nachgehen, also göttliche Gebote im nicht-religiösen Kontext auf ihre Wahrheit überprüfen. Die Frage nach einem glücklichen, sinnvollen, gelingenden Leben in den Gesetzmäßigkeiten des Lebens aufspüren. Und dazu komme ich nochmal zu Nelson Mandela. Er ist für mich wirklich einer der beeindruckendsten Menschen, die ich kenne. Aber natürlich, bei ihm war auch nicht alles nur Licht. Aber an diesem Punkt, den wir so stark auch gesehen und beobachtet haben, finde ich ihn zutiefst beeindruckend. Er hat nicht aus religiösen Motiven, sondern aus menschlichen gehandelt. Daher kann ich ihn als weisheitlichen Lehrer sehen. Er hat 27 Jahre, die man ihm gestohlen hat. Und das ist selbst bei einem unglaublich langen Leben, wie er hatte, immerhin ein Drittel. Ein Drittel seines Lebens, in dem er eingesperrt war in einer Zelle. Das hat er hinter sich gelassen. Er schreibt in seiner Autobiografie, und das finde ich einen sehr starken Satz, während dieser langen, einsamen Jahre der Haft begriff ich, ein Mensch, der einem anderen die Freiheit raubt, ist ein Gefangener des Hasses. Der Unterdrückte und der Unterdrücker sind gleichermaßen ihrer Menschlichkeit beraubt. Um frei zu sein, genügt es nicht, einfach nur die Ketten abzuwerfen, sondern man muss so leben, dass man die Freiheit des anderen respektiert und fördert. Das hat mir den Atem genommen, als ich diesen wuchtigen Satz gelesen habe. Auf diesem Hintergrund, der redet nicht nur, sondern der hat das erlebt und er setzt das um. Es ist wahr. Mandela setzt dann diese Erkenntnis beispielsweise bald in der Rugby Union Weltmeisterschaft um. Das war 1995 in Südafrika. Rugby galt als der Sport der Weißen und das war ein wunderbares Plakat für alle Schwarzen, die ja in der weit überwiegenden Mehrheit waren. Ich glaube, nur ein Fünftel der Bevölkerung in Südafrika ist weiß, der Rest ist schwarz. Und die Weißen haben alles dominiert und Rugby war der Sport der Weißen. Nichts einfacher, als diesen Sport fix und fertig zu machen und die Weißen mal richtig leiden zu lassen und ihnen mal so richtig zu zeigen, was ihr uns angetan habt als Schwarze, das tun wir euch jetzt an. Und da gab es ganz starke Strömungen in Südafrika und das wollten ganz viele. Und Mandela hat sich dagegen aufgebäumt, er hat dagegen gekämpft. Er hat gesagt, das dürfen wir genau nicht machen. Das ist der falsche Ansatz. Mandela sagte, wir müssen die Weißen gewinnen, in denen wir auch ihren Sport akzeptieren beispielsweise, weil Sport sehr emotional ist auch. Und er ging voran und hat dann am Ende dieses gesamten Kampfes, den er da geführt hat, in dem Trikot der Springboks seine südafrikanische weiße Mannschaft, wo wohl nur ein Schwarzer drin war, aufs Spielfeld geführt und er hat ihnen nachher den Pokal überreicht. Und das hat Brücken geschlagen. Hier hat sich diese Weisheit, die er hatte und die auch wirklich eine biblische Weisheit ist, in diesem von Gott gesteckten Feld drin ist. Du sollst nicht so handeln, dass du die anderen dann fertig machst, wenn du die Macht hast, sondern du sollst, weil du dich damit selbst zum Sklaven und zum Knecht machst, du sollst so leben, dass du die Freiheit der anderen respektierst und sie auch noch förderst. Das hat er gemacht und das hat dem ganzen Volk zum Segen gereicht. Mandela war der Mann, der das Volk zusammenhalten konnte in Südafrika. Heute hat sich da leider wieder viel geändert, aber so eine unglaubliche Persönlichkeit wie er ist halt im Land da nicht mehr vorhanden. Gibt es sowieso nur recht selten in der Welt, meine ich. Dazu gibt es auch einen Kinofilm, den kann ich euch sehr empfehlen. Den habe ich immer wieder meinen Konfirmanden gezeigt, jedes Jahr aufs Neue. Also ich habe den öfters angeguckt. Der heißt Invictus. Das ist ein sehr beeindruckender Film. Nur so als nebenbei Information. Also, wenn Menschen zusammenleben, dann passiert es, dass man in Konflikte kommt. Das ist vollkommen normal, dass man streitet, dass man sich entzweit. An eine Welt ohne Konflikte zu glauben, ist fast naiv. Es ist ein schöner Wunsch, und was, wo wir hingehen wollen. Aber das gibt's nicht. Es gibt keine Welt ohne Konflikte. Wenn unsere Grenzen verletzt werden, egal ob sie richtig oder falsch sind, wenn unsere Grenzen verletzt werden, wenn wir uns getäuscht, wenn wir uns beleidigt oder wenn wir uns verraten fühlen, dann kommt es zwangsläufig zum Konflikt. Das ist so. Und den kann man vernünftig austragen, und zwar so, dass beide Parteien das Recht haben, sich zu äußern. Dass beide das Recht haben, gehört zu werden. Also nicht nur zu was zu sagen, sondern gehört zu werden. Den Inhalt dessen, was sie sagen, auch wahrzunehmen und sich damit zu beschäftigen. Aussitzen oder die Sache mit sich rumtragen schafft nur weitere Verletzungen und die Probleme werden immer mehr. Und das gilt eben nicht nur zwischen zwei Menschen, das gilt auch zwischen Gruppen, zwischen ganzen Ländern. Es gilt auch in frommen Gemeinden. Wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, muss man darüber reden und muss sehen, wie man vorankommt. Und Mandela sagt in seiner großen Weisheit, man muss so leben, dass man die Freiheit des anderen respektiert und fördert. Und damit muss man auch verstehen, was der andere eigentlich für eine Meinung hat und warum er die hat. Aber zurück zum Psalm. Die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, um ein glückliches, sinnvolles und gelingendes Leben führen zu können, werden im Psalm immer wieder angeführt. Ganz selbstverständlich und auch für Nichtgläubige nachvollziehbar. David als Psalmbeter kann aber noch einen Schritt weiter gehen. Er kann eben sagen, nicht nur das Natürliche, sondern auch das, was zwischen Gott und mir stattfindet, lässt sich hier betrachten. Und es kann als wahr erlebt werden. Auch das ist eine Gesetzmäßigkeit unseres Lebens. Gott erkennt mich als Mensch voll und ganz an, aber erkenne ich ihn auch als die bedeutendste Macht des Universums an? Oder missbrauche ich ihn doch eher hier und da mal für meine Wünsche? Er muss mein Wunscherfüller sein. Er muss mein Lückenbüßer sein. Alles, was nicht klappt, muss Gott machen. Und so setze ich Gott immer dahin ein, wo ich irgendwie nicht so zurechtkomme, was nicht so richtig funktioniert. Und dann wundere ich mich, dass Gott ja gar nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle. Und dann ziehe ich als Schlussfolgerung, dass es Gott ja gar nicht geben kann. Und das ist ja total albern eigentlich. Also wenn Gott nicht meinem Bild entspricht, wo ich ihn immer wieder reinsetze in irgendwas, was schwierig für mich ist, und er macht das nicht so, dann will ich das als Beweis dafür nehmen, dass das mit Gott ja gar nicht stimmen kann. Also es ist schon komisch, eine solche Logik walten zu lassen. David macht uns Mut im Psalm und sagt, Gott ist mehr als ein Lückenfüller. Gott ist der Herr des Universums und Gott ist derjenige, der auch wirklich die Fäden in der Hand hat. Und ich muss mich immer wieder einnorden, einloten auf ihn. David macht uns Mut. Wenn wir es geschafft haben, Gott tatsächlich als den anzukennen, der er ist, wenn wir versöhnt sind mit ihm, dann erfahren wir unglaubliche weitere Dinge in unserem Leben. Dann eröffnet uns das einen neuen Horizont, der sich als Wahrheit im Leben herausstellt. Wahrscheinlich auch deswegen wurde letztes Jahr zum 500-jährigen Reformationsjubiläum das so als Thema genommen, wo das mitschwingt. Das heißt, Freude der Umkehr. Der Umkehr, mich einloten auf das, was real ist, auf Gott und seine Macht und Herrlichkeit. Und die Reformatoren haben diese Gesetzmäßigkeit auch erkannt und haben daher die Beichte als ein Kernelement christlicher Frömmigkeit höchst wertgeschätzt. Leider ist sie ja bei uns irgendwie so untergegangen in vielen Punkten. Aber einen Ort zu haben, wo man das, was mich von Gott trennt und was nicht schiefgelaufen ist, auszusprechen, nicht nur zwischen mir und Gott, sondern vielleicht auch vor einem anderen Menschen, kann ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Segen bringen und haben. Und so berichtet der zweite Teil des Psalms, das, was als das echte Anerkennen Gottes bedeutet. Und er berichtet, was es mit mir macht, wenn ich Gott echt anerkenne. Und da heißt es dann, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst, nämlich weil sie Gott erkannt haben und weil sie gesehen haben, das stimmt. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Das Fundament ist so stark und der Fels, auf dem unser Leben steht, wird so mächtig, dass auch die Wasserfluten von Unglücken unseres Lebens uns wohl umspülen können, aber uns nicht wegreißen müssen. Wir erfahren Gott als Schirm und als den, der uns vor Angst behütet. Wir merken, dass Gott uns sieht, uns ansieht und dass er uns den Weg zeigen wird, den wir gehen sollen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist ein wunderbares Bild. Das kennen besonders Eltern beispielsweise gut. Wenn die Kinder da so gucken und da reicht dann so ein Blick so. Oder auch, wenn man Leute gut kennt oder in Partnerschaften, was denkt der andere? Da reicht schon ein Blick und man weiß genau, jetzt hältst du besser den Mund oder jetzt machst du weiter oder jetzt, also da kann ganz viel passieren. Ich will dich mit meinen Blicken leiten, das funktioniert auch bei uns. Aber es heißt auch auf der anderen Seite, ich sehe dich. Denn ich kann dich nur leiten mit meinen Blicken, wenn ich dich sehe und wenn ich dich kenne und wenn du mich kennst. Und so sagt uns der Psalm, David macht uns Mut, Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich sehe dich und ich kenne dich. Und ich weiß auch, was du denkst und fühlst. Es ist nicht nur so, dass ich dich von außen betrachte und deine Folie betrachte, sondern ich kenne dein Herz. Und deswegen kann ich dich auch mit meinen Augen leiten. Ich verliere dich nicht aus meinen Augen. Und so schließt der Psalm. Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Die Versöhnung, die Freude der Umkehr, das Ausrichten auf Gott, das wird uns hier nochmal ganz neu schmackhaft gemacht in diesem Psalm, denn es ist weisheitlich, es ist wahr und kann als wahr erkannt werden. Als David seine Trennung von Gott, seine Sünde eingesteht vor sich selbst, da platzt ein Knoten. Die unterbrochene Verbindung zu Gott ist wieder da. Der Herr des Himmels redet mit ihm. Er behütet ihn, er leitet ihn. Er lässt ihn seine Güte erfahren. Das macht mir Mut. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund dessen, was Jesus sagt. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der sich versöhnt mit Gott. Er hat den richtigen Weg wieder eingeschlagen. Amen.